Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Literaturagentin Elisabeth Ruge. Sie ist Chefin ihrer eigenen Agentur. Hallo Frau Ruge, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Ja, das, was wir hören vom Tennisprofi Novak Djokovic, das wirkt ja schon fast wie eine Posse. Erst gab es Diskussionen darüber, dass er wahrscheinlich ungeimpft ist und mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung nach Australien zu den Australian Open einreisen wollte. Und jetzt sitzt er fest dort. Er durfte nicht einreisen, weil er eben offenbar keine gültigen Papiere hat. Und das Ganze gerade in Australien, dem Land mit dem längsten Lockdown ever. Ihre Gedanken dazu, Frau Ruge?
Naja, also ich finde es natürlich völlig richtig, was die Australier da machen. Also man kann da keine Ausnahme machen. Und wenn man jetzt vor allem auch die Botschaften und Töne aus Serbien vernimmt, das ist schon sehr, sehr unangenehm, wie sie Australien angreifen. Aber natürlich ist es richtig. Es gibt Regeln und die müssen eingehalten werden in dieser Pandemie.
Ja, und über verschiedene Regeln oder auch Regeln, die kommen könnten, sowas wie eine Impfpflicht, sprechen wir heute. Wir gucken nämlich auf das, was an diesem Donnerstag wichtig ist. Natürlich geht es aber auch um den Sturm auf das Kapitol vor genau einem Jahr. Schön, dass Sie zuhören. Die Literaturagentin Elisabeth Ruge ist heute in meiner Sendung zu Gast. Und natürlich schauen wir auf das, was vor genau einem Jahr passiert ist. Etwa 800 Menschen sind ins Kapitol eingedrungen.
Protesters are inside Statuary Hall right now. This is a moment I never saw in my life. It's hard to believe what we're seeing right there.
Ja, und diese Bilder, die haben sich eingebrannt. Elisabeth Ruge, Sie haben als Kind 10 Jahre in den USA gelebt. Ihr Vater war US-Korrespondent. Wie ist das für Sie, diese Geräusche zu hören und diese Bilder jetzt auch ein Jahr später wieder zu sehen?
Ja, also es stimmt, ich bin in Amerika aufgewachsen. Ich habe überhaupt erst mit 10 Jahren richtig Deutsch gelernt und habe jeden Tag in der Schule den Eid auf die amerikanische Flagge gesprochen, wie es so üblich ist oder zumindest war. Und habe eine große emotionale Verbindung zu Amerika. Und das war schockierend. Ich habe mir gestern mal meine SMS-Nachrichten angeschaut, die ich dann an Freunde und verschiedene Menschen geschickt habe, als die ersten Bilder hier so eintrafen. Und das ungläubige Entsetzen über das, was man da zu sehen bekam.
Und wir wollen zusammen mal schauen auf die Konsequenzen, die dieser Tag hatte. Laut US-Justizministerium sind bis heute 725 Verdächtige festgenommen worden und auch angeklagt worden. Auch dank der vielen Bilder auf Social Media, die es ja gab und gibt. Elisabeth Ruge, wie schätzen Sie das ein? Ist das eine gute Bilanz nach dem, was passiert ist?
Naja, also man hat schon das Gefühl, dass man sich darum bemüht, hier Aufklärung in die Sache zu bringen, also zu schauen, wer das Ganze angestiftet hat, aber auch zu schauen, wie es dazu kommen konnte, dass viele Menschen, und wir wissen inzwischen, dass es sich so verhält, dass viele Menschen, die eigentlich gewöhnliche Bürger und Bürgerinnen sind, sich plötzlich da in dem Kapitol befanden und wirklich radikalisiert agiert haben. Das FBI hat 3 Vernehmungsprotokolle freigegeben, auch auf Bitte der Anwälte der vernommenen Personen. Und da hat man eben bei einem, das ich mir mal ein bisschen genauer angeschaut habe, gesehen, also wie willkürlich das zum Teil war. Da ist jemand einfach ins Kapitol gefahren, weil er in der Nähe von Washington lebte und an dem Tag nichts zu tun hatte. Und ist dann einfach mitgelaufen und hat sich dann aber auch dazu hinreißen lassen, also Polizisten gewalttätig anzugreifen. Ist dafür dann aber nur mit 3 Monaten bestraft worden, Haft. Und da gibt es dann eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Willen zur Aufklärung und dem wirklichen Durchgreifen. Da ist eine große Unsicherheit.
Wir hatten heute Morgen ein Interview mit dem US-Politologen Jeffrey Kopstein, der lehrt an der Universität Kalifornien. Und der hat das gesagt zu diesem Aufklärungswillen.
Jede Entscheidung dieses Ausschusses, das bedeutet, dass Trump und seine Anhänger und dass sie irgendwie im Knast kommen. Ja, das ist ein langer Prozess. Und wir sagen auf Englisch, I'm not holding my breath. Das heißt, ich rechne nicht damit. Vielleicht, das ist eine Frage der Publizität und das ist sehr wichtig, dass die Wahrheit herauskommt. Aber ob es Konsequenzen gezogen wird, das weiß ich nicht.
Also ich höre daraus, er stimmt Ihnen da in diesem Punkt zu oder da stimmen Sie überein, dass eben diese Konsequenzen nicht so drastisch wahrscheinlich ausfallen, wie Sie es vielleicht könnten. Aber ich finde einen anderen Punkt noch ganz interessant. Dieser Punkt, dass die Wahrheit, die an die Öffentlichkeit kommt, vielleicht sogar wichtiger ist als konkrete Konsequenzen. Also die Öffentlichkeit sozusagen als, ja, als Anwalt dieser Dinge, die da passieren. Also nicht die konkreten Konsequenzen, die Öffentlichkeit.
Ja, da stimme ich Ihnen absolut zu. Es geht darum, dass man, also es muss Rechenschaft abgelegt werden. Es müssen Menschen zur Verantwortung gezogen werden. Man kann nicht tatenlos zuschauen, wie ein Verbrechen begangen worden ist und sagen, also wir werden den Schuldigen wahrscheinlich nicht tatsächlich belangen können, also schauen wir gar nicht erst genau hin. Das wäre fatal. Und Amerika ist ja auf einem sehr, sehr schwierigen Kurs. Wir sehen eine republikanische Partei, die sich fast geschlossen mittlerweile hinter Trump gestellt hat und die große Lüge des Wahlbetrugs verbreitet. Es gibt erschreckende Statistiken, dass in Amerika mittlerweile 42% der Republikaner nicht mehr davon überzeugt sind, dass das Wahlsystem, das demokratische Wahlsystem in Amerika funktioniert. Also da ist eine große, ja, da ist die Rechnung ist aufgegangen bei Trump, der ja schon Monate vor der Wahl damit gerechnet hat, dass er nicht gewinnen wird und eben angefangen hat, diese Mär von dem Wahlbetrug vorzubereiten. Und die ist jetzt in vielen Köpfen fest verankert.
Wenn Sie aber sagen 42% der Republikaner, dann ist ja doch Hoffnung, dass auch bei den Republikanern, aber natürlich auch bei der Mehrheit der Anderswählenden oder eben der Andersdenkenden da durchaus das Potenzial ist, das als Fakt zu erkennen, dass Trump die Wahl verloren hat.
Ja, vielleicht das als Fakt zu erkennen, aber darum geht es jetzt bei den Republikanern und bei Trump auch gar nicht mehr. Also diese Unsicherheit, das hat jetzt gegriffen sozusagen. Trotzdem hätte er, vermutlich hätten die Republikaner mit ihrer Agenda eines sogenannten Ethnonationalismus, der eben vor allem christlich unterfüttert ist und auch von der White Supremacy ausgeht, dafür gibt es im Grunde genommen in Amerika keine Mehrheit mehr. Aber es gibt eben ein sehr kompliziertes Wahlsystem mit Wahlmännern und sehr viele Dinge im Bereich des Wahlrechts, die Menschen aktiv davon abhalten, zu wählen. Und ganz gezielt. Und wenn Biden nicht sich dazu durchringt, eine wirklich massive Wahlrechtsreform einzuleiten und dann begleitet auch mit anderen Maßnahmen, Filibuster und auch die Besetzung des Supreme Courts, also die Erweiterung der Besetzung. Wenn Biden sich nicht dazu durchringt, endlich zu sehen, dass die Republikanische Partei in ihrer heutigen Gestalt einfach nicht fähig ist zu einer wirklichen demokratischen Zusammenarbeit, dann werden die Demokraten schon in den Midterms die Mehrheiten verlieren und dann müsste ein Wunder geschehen, um vermutlich Trump als nächsten Präsidenten abzuwenden.
Elisabeth Ruge hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und am heutigen Tag gibt es natürlich auch noch verschiedene Programmpunkte, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris, die äußern sich heute Nachmittag, sind also doch laute Stimmen auch nochmal gegen diesen Sturm aufs Kapitol. Und Trump wollte eigentlich auch eine Pressekonferenz geben, die hat er aber wieder abgesagt. Die Lage in Kasachstan, die spitzt sich immer weiter zu und die Proteste wegen der hohen Gaspreise, die eskalieren weiter. Dutzende Menschen sollen schon ums Leben gekommen sein, da gibt es unbestätigte Meldungen und Russland hat Truppen in das Land entsandt. Elisabeth Ruge, Kasachstan hat darum gebeten, dass Putin Truppen schickt, Friedenstruppe nennt die sich. Wie würden Sie das sehen? Ist das eine Unterstützung oder eher eine Verschlimmbesserung der Lage?
Also aus meiner Sicht ist es natürlich eine Verschlimmbesserung der Lage, aber ich glaube in der Tat, dass Kasachstan vermutlich darum gebeten hat. Und es gibt ja eben diese Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, OVKS. Dieser Organisation gehören eine ganze Reihe von eher unangenehmen Staaten an, also wie Kirgisistan und Tadschikistan, Belarus, Russland, eben Kasachstan, auch Armenien. Das sind alles Staaten, die autoritär geführt werden und die sich da zusammengeschlossen haben. Und die Tatsache, dass da jetzt russische Fallschirmjäger entsandt worden sind, würde ich schon darauf zurückführen, dass diese Staaten gemeinsam, es sind ja auch von diesen anderen Staaten Truppen entsandt worden offensichtlich, dass man sich da schon gemeinsam auf einem Kurs befindet, wo man auf keinen Fall in irgendeiner Weise Unruhe oder Oppositionsbewegung zulassen möchte.
Und wir hatten heute Morgen genau zu diesem Thema auch die Journalistin Edda Schlager im Interview. Sie lebt selbst in Kasachstan und wir haben sie am Flughafen auf dem Weg zurück ins Land erwischt. Und zu Russlands Truppen hat sie diese Meinung.
Dass jetzt Russland sich einverstanden erklärt hat, tatsächlich Truppen zu entsenden, ist eigentlich beunruhigend. Also Beobachter in Kasachstan fürchten, dass es vielleicht sogar zum Bürgerkrieg jetzt kommen könnte, weil sich die Kasachen dagegen wehren werden.
Also rechnen Sie auch damit, mit einer weiteren Eskalation der Lage?
Das kann gut sein. Ich habe dieses Interview gehört und ich war fasziniert davon, wie wenig wir hier über Kasachstan wissen, nicht? Denn gut, ich hatte mal gehört, dass es da eine sozialdemokratische Partei gibt, die ist aber aus Protest bei der letzten Wahl gar nicht angetreten. Also man hat überhaupt nicht genug Informationen über diese Atmosphäre. Kasachstan ist ja ein enorm reiches und deswegen schon für Russland zum Beispiel sehr wichtiges Land. Das ist ja eines der rohstoffreichsten Länder der Welt. Das heißt, da sind aber auch westliche Firmen drin in Kasachstan, die da Handel treiben wollen. Und wir haben eben so in den letzten Monaten, offensichtlich letzten ein, zwei Jahren, wo Kasachstans Wirtschaft ja durch die Pandemie, aber auch durch den Absturz der Ölpreise ziemlich ins Straucheln geraten ist, eigentlich immer so beruhigende Botschaften eben über diese westlichen Firmen gehört, die natürlich immer vorspielen wollen, dass es da eine gewisse wirtschaftliche Stabilität gibt, dass man da investieren soll und so weiter. Welche Stimmung, das hat diese Korrespondentin ja auch beschrieben, sich da aber also aufgebaut hat, die jetzt so in einer Explosion sich Luft macht, ja, das ist doch für mich zumindest und ich glaube für viele andere absolut überraschend.
Ja, und auch wenn Sie gerade von den Firmen sprechen, ich finde, da stellt sich ja auch immer die Frage oder die drängt sich auf nach der demokratischen Verfasstheit eines Staates. Also ich habe da jetzt auch, weil Sie gerade sagen, man weiß nicht so viel, ich habe da nochmal recherchiert und habe eben geschaut, Kasachstan, wie demokratisch wird das denn eingeschätzt? Und gerade im Zuge der Corona-Krise gab es immer wieder Berichte, dass die Regierung diese Krise nutzt, um eben Regimekritiker loszuwerden, um die festzunehmen. Und ich würde gerne nochmal auch die Korrespondentin Edda Schlager hören, was sie zu den Zukunftsperspektiven im Land sagt.
Es wird wahrscheinlich auf eine Stabilität mit anderen Eliten und einen Elitenaustausch geben, denke ich mal. Aber dass es dort schnell zu einem Aufbau demokratischer Strukturen kommt, dazu fehlt es in Kasachstan an ganz, ganz viel. Das wird nicht funktionieren, glaube ich.
Das bindet, glaube ich, ganz gut ab, was wir gerade besprochen haben. Noch einmal eine ganz andere Frage an Sie. Sie haben ja unter anderem auch Slawistik studiert. Inwiefern hilft Ihnen das denn bei der Analyse der Situation in Osteuropa?
Ach, durchaus. Aber es liegt vor allem daran, dass ich zu Zeiten der Sowjetunion einfach auch viel in Moskau, in Russland war. Und Kasachstan war eine sowjetische Republik. Und natürlich hat mich das schon interessiert, immer wieder über die Jahre hinweg, wie dieses Auseinanderbrechen dieses großen Imperiums, wie das eben aufgefangen wird, wie unterschiedlich die ehemaligen Republiken da teilweise mit umgehen. Und Kasachstan ist eben seit je ein wirklich autoritär geführtes Land, anders als Litauen zum Beispiel. Also das interessiert mich und da kann ich vielleicht das eine oder andere mitbringen, wenn ich mir Gedanken mache.
Die Impfpflichtdebatte, die begleitet uns ja jetzt auch schon seit einiger Zeit. Eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe in Deutschland kommt. Aber in der Diskussion um die allgemeine Impfpflicht gibt es immer mal wieder ein paar Kurven oder vielleicht jetzt auch so ein kleines wieder auf die Bremse treten. Die Literaturagentin Elisabeth Ruge ist mein Gast heute. Frau Ruge, ich beobachte, dass auch die, die vorher sehr klar für eine Impfpflicht waren, jetzt doch wieder zögerlicher werden. Also Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zum Beispiel, der hat jetzt gesagt, er sei auch etwas verunsichert. Also so ein ja doch allgemein spürbares Zögern, nehmen Sie das auch so wahr?
Ja, also eine Verunsicherung. Aber ich meine, das ist ja etwas, was uns durch diese ganze Pandemie hindurch begleitet. Und ich bin ja schon immer froh, wenn man jemanden hört, der einfach mal sagt, ich bin unsicher. Unser Problem ist ja vor allem mit all den Leuten, die genau wissen, wo es längst geht. Und oftmals ist es nicht richtig. Klar, da gehen viele Schwierigkeiten jetzt mit einher, die Einschätzung. Trotzdem, also wenn man mich nach meiner Meinung fragte, wäre ich auf jeden Fall für eine Impfpflicht. Man könnte nachdenken, ob es eine Impfpflicht zunächst einmal für Menschen ab 60 beispielsweise geben sollte. Aber eine Sache ist ja doch klar, dass wir auch gegenüber Omikron, auch wenn es da Impfdurchbrüche gibt, und zwar nicht wenige im Moment, da geschützt werden vor einem schweren Verlauf. Und das ist ja schon mal sehr, sehr viel wert.
Da haben Sie recht. Und wir möchten jetzt tatsächlich mal schauen, wie das in anderen Ländern läuft, die vielleicht schon ein paar Trippelschritte weiter sind als wir in Deutschland. Ramona Westhoff kümmert sich heute für uns um dieses Thema. Ramona, wie sieht das denn in anderen Ländern aus? Zögern die auch so bei der Impfpflicht wie Deutschland?
Also es gibt tatsächlich einige Länder mit Impfpflicht, zum Beispiel Tadschikistan oder Indonesien, die haben eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene. Und wenn wir jetzt mal nach Europa gucken, da macht jetzt gerade Italien einen großen Schritt nach vorne. Da kommt jetzt zu den berufsbezogenen Impfpflichten, die es eh schon gibt, genau das, eine Impfpflicht für bestimmte Altersgruppen, für alle ab 50 in dem Fall. Und wer über 50 ist und nicht frisch genesen oder mindestens einmal geimpft, soll in Italien ab Februar nicht mehr arbeiten dürfen, wird nicht entlassen, aber bekommt dann eben auch keinen Lohn. Und diese Altersgrenze ist in Italien eine Art Kompromiss. Und in Griechenland zum Beispiel gibt es eine ähnliche Impfpflicht auch schon für alle ab 60. Und in Österreich, da ist die allgemeine Impfpflicht ja, soll es ab Februar geben. Und da wird tatsächlich gerade etwas gezögert. Also es wird spekuliert, ob die Pläne der Regierung überhaupt so umzusetzen sind. Andere Stimmen bringen an, dass die Impfpflicht vielleicht wegen Omikron gar nicht mehr gebraucht werden wird, weil eben die Durchseuchung quasi der Impfpflicht zuvorkommt. Und auch von anderer Seite gibt es Kritik, zum Beispiel der FPÖ-Vorsitzende, der sagt, die Impfung helfe zwar, aber nicht genug, um sie deswegen vorzuschreiben. Oder die Arbeitnehmer- und Unternehmensverbände in Österreich sagen, man müsse erstmal andere Mittel prüfen, bevor man direkt die Impfpflicht einführt.
Elisabeth Ruge, was sagen Sie dazu? Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass Sie es eigentlich gut finden, wenn jemand sagt, ja, ich bin da unsicher. Jetzt geht es ja darum, die Frage neu zu bewerten, ob eben die äußeren Umstände mit Omikron sich geändert haben. Ist es also richtig zu zögern, jetzt in Österreichs Fall?
Ja, wie gesagt, also ich finde es immer schwierig, sich dazu zu äußern. Es ist ja bei Corona wie beim Fußball, dass immer ganz viele Experten am Tisch sitzen. Und ich kann einfach nur sagen, dass ich zum Beispiel, Ihre Kollegin erwähnte gerade Griechenland, also das fand ich schon beeindruckend, weil die Griechen das ja, glaube ich, schon im November beschlossen haben, mit dem Hinweis darauf, dass Omikron sie früher oder später erreichen würde. Und bis Mitte Januar sollen alle über 60-Jährige in Griechenland geimpft sein. Und sonst gibt es ein Bußgeld, das, soweit ich weiß, nicht furchtbar hoch ist. Aber es gibt eben ein Bußgeld, das soll aber als Gesundheitsabgabe bezeichnet werden und soll auch tatsächlich der Finanzierung von Krankenhauspflege und so weiter zugutekommen. Also ich fand das insgesamt eine sehr souveräne, vorausschauende, gute Haltung. Und so einer Sache würde ich mich sofort anschließen.
Ramona Westhoff, dann schauen wir doch direkt nochmal nach Deutschland. Es klang schon an, auch hier gibt es Stimmen, die eben sagen, wir müssen diese Debatte nochmal verschieben, nochmal neu aufrollen. Sogar ein Ethikratsmitglied spricht sich jetzt für eine Abkehr von dieser geplanten oder angedachten allgemeinen Impfpflicht aus. Warum?
Genau, eigentlich hatte der Ethikrat die Impfpflicht ja empfohlen, aber 4 der 26 Mitglieder sind skeptisch und einen davon hat die Welt jetzt interviewt. Steffen Augsberg ist es und der hat gesagt in einem Interview, es sei nicht endgültig geklärt, ob die Impfpflicht überhaupt wirksam ist. Man habe sich, das ist ein wörtliches Zitat, einfach überlegt, es könne etwas bringen, also machen wir das. Er sagt auch, es fehlen Daten, vielleicht muss man erstmal abwarten, was die berufsbezogene Impfpflicht bringt zum Beispiel. Die Umsetzung einer möglichen Impfpflicht, sagt er, ist auch noch völlig unklar und alle damit verbundenen zum Beispiel Haftungsfragen, also diese ganze rechtliche Seite, die ist ihm noch viel zu vage. Und er bringt auch noch an, vielleicht sind andere Maßnahmen, 2G+ zum Beispiel, viel wirksamer, aber da fehlen auch noch Daten, sagt er.
Ich muss sagen, ich bin, wenn ich das höre, total unschlüssig, denn ich bin auch dafür, Debatten auszuhalten, Debatten auch anzupassen an neue Erkenntnisse. Aber ich finde, es gibt jetzt schon so ein vielstimmiges Chaos mit Maßnahmen. Immer wieder die Unsicherheit, sind es jetzt leichte Infektionen oder doch nicht? Klar, da gibt es noch keine Daten, aber ich finde es total schwer, diese Uneindeutigkeit auszuhalten. Und ich höre aber raus, Frau Ruge, dass es bei Ihnen da, ja, Sie haben zu Eingang ja gesagt, dass es für Sie eigentlich gut ist, wenn jemand sagt, ja, ich bin unsicher, wir müssen noch gucken.
Ja, das stimmt schon, aber ich finde, es gibt eine Eindeutigkeit, und zwar, dass ältere Menschen durch Corona extrem gefährdet sind von allen Virusvarianten, die wir kennen. Und ich finde, das ist für mich sozusagen die Ausgangsbasis. Deswegen denke ich, eine Impfpflicht für Menschen über 60 wird eine große Entlastung der Gesamtbevölkerung bringen und vor allem auch der jungen Menschen, die natürlich auch durch Corona gefährdet sind. Das ist keine ungefährliche Krankheit, für niemanden ist sie ungefährlich, aber überproportional betrifft es eben die Alten. Und wenn wir da eben einen Einbruch haben, und wir haben eben leider in Deutschland sehr viele ältere, ungeimpfte Menschen, unverständlicherweise, das geht auf Kosten der jungen Leute. Und ich finde, da, wenn wir die Solidarität nicht ohne Impfpflicht hinbekommen, dann müssen wir eben über diesen Schritt wirklich nachdenken, ernsthaft.
Vielen Dank, Elisabeth Ruge, und vielen Dank auch, Ramona Westhof. Seit 11 Uhr hält die FDP ihr traditionelles Dreikönigstreffen im Stuttgarter Opernhaus ab. Nur so ein paar wenige dürfen vor Ort sein. Das Treffen findet hauptsächlich aber online als Stream statt. Ich habe vorhin mal kurz reingeschaut. Da stehen die Politikerinnen und Politiker vor einer schlichten gelben Wand mit einem großen Bildschirm. Ja, sieht nicht so sexy aus, muss ich sagen. Elisabeth Ruge, das ist die allererste große Parteiveranstaltung der FDP. Und die ist ja jetzt Teil der Ampelkoalition. Und solche Veranstaltungen leben ja eigentlich davon, dass eine Dynamik im Saal entsteht, dass da unterschiedliche Menschen zusammenkommen, diskutieren. Frau Ruge, Sie als Gast in dieser Stunde, in der wir auf die Themen gucken, wie viel mehr Mühe muss sich die FDP denn da geben, damit da überhaupt irgendwie so ein Funke überschlagen kann, übertreten kann? Wie sagt man, überspringen kann? So.
Ja, also ich denke, da haben Sie mit all dem zu kämpfen, was alle im öffentlichen Raum im Moment erleben. Und Sie werden wohl versuchen, ich habe vorhin mal geguckt, es ist natürlich ein bisschen gespenstisch. Da ist ein großer, dunkler Saal und man sieht so ein paar Köpfchen. Aber Herr Lindner hat ja schon gesprochen und hat sich große Mühe gegeben, also immer gut in die Kamera zu schauen, ein bisschen in das nicht vorhandene Publikum. Also es ist ihm ganz gut gelungen. Ich glaube, man muss es einfach so nehmen, wie es ist im Moment.
Und unsere Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms verfolgt das Dreikönigstreffen für uns. Frau Thoms, wie ist denn die Stimmung? Gab es schon erste Akzente?
Auf jeden Fall. Natürlich hat man sich erstmal für die Wahlerfolge auch so ein bisschen gefeiert in diesem, nach diesem Wahljahr, was man eben alles geschafft habe. Und der Blick geht dann aber ganz schnell auch in die Zukunft. Das Motto dieses Dreikönigstreffens ist ja auch auf ins Neue. Also man will schon vermitteln, die Aufgabe ist groß, aber man geht sie an, man guckt auf die nächsten 4 Jahre und gibt sich ja ziemlich technikoptimistisch, wie es ja, wie man es von der FDP ja auch kennt. Also so ein bisschen, es gibt für alles eine Lösung, Energiewende, Digitalisierung. Und man stimmt die Menschen schon so ein bisschen auf Veränderung auch ein, die auch, das wurde auch gesagt, Widerstand hervorrufen könne, weil eben ja ein großer Umbau, den man da plant, in allen möglichen Bereichen natürlich auch erstmal unbequem sein kann. Man ist schon voll auf Regierungskurs.
Sehen Sie das auch so, Elisabeth Ruge, FDP auf Regierungskurs in der Ampelkoalition? Frau Ruge? Ich fürchte, da haben wir gerade die Leitung verloren. Wir versuchen, die mal wieder aufzubauen. Aber währenddessen haben wir ja zum Glück unsere Korrespondentin Katharina Thoms, die zugeschaltet, direkt vom Dreikönigstreffen. Dann einfach die Frage an Sie. Die FDP konnte ja, Sie haben es gerade schon gesagt, als Ampelkoalitionär jetzt vielleicht so ein bisschen nicht mehr ganz so frei agieren wie vorher. Also ich würde schon sagen, dass das bei den letzten Dreikönigstreffen immer eher so ein bisschen frei von der Leber weg war. Also als Opposition wirklich Dinge sehr scharf zu kritisieren. Ist jetzt von dieser neuen Rolle, in die sie sich dann einfinden muss, so ein Ruckeln zu spüren? Ist die doch deutlich zurückhaltender, jetzt zum Beispiel beim Thema Impfpflicht?
Also man merkt, dass man eben umgeschaltet hat von Opposition, aber wenn man jetzt auf das Thema Impfpflicht guckt, da finde ich sehr interessant, dass es generell eher in eine ablehnende Haltung geht, man sich aber so ein bisschen rauswindet und nicht so richtig festlegen will und sagt, wir haben ja eine offene Debatte, dafür sorgen wir. Und wir, also Christian Lindner hat auch gerade in seiner Rede nochmal ganz klar dieser Forderung, die ja jetzt immer mehr von Unionsseite kommt, dass man doch einen gemeinsamen Regierungsvorschlag in der Ampelkoalition vorbringen müsse, der hat er eine Absage erteilt.
Es ist eine Initiative der FDP gewesen, darauf zu achten, dass diese sehr grundlegende Abwägung nicht entlang von Partei- oder Fraktionslinien getroffen wird, sondern dass diese Abwägung im Deutschen Bundestag in einer offenen Debatte auf der Basis der individuellen Gewissensentscheidung getroffen wird.
Und so ging es eigentlich bei mehreren Rednern. Also das Für und Wider ist alles wichtig und richtig und wir müssen darüber diskutieren. Aber selber will man jetzt nicht da den Punkt setzen und sagen, Impfpflicht ist schlecht oder Impfpflicht ist gut. Aber die Tendenz ist doch eher in Richtung Ablehnung bei der FDP.
Vielen Dank an Katharina Thoms. Und während Sie die Stimmung eingefangen haben, uns vermittelt haben, haben wir versucht, Elisabeth Ruge wieder zu erreichen. Wir probieren es jetzt mal. Das ist jetzt ein Trial and Error. Wir haben Sie nämlich per Telefon erreicht. Frau Ruge, sind Sie wieder da?
Ich bin da.
Wunderbar. Dann sind wir alle froh. Dann, ich weiß nicht, wegen der technischen Probleme haben Sie wahrscheinlich nicht so viel jetzt mitbekommen von dem, was Katharina tut.
Den letzten Satz habe ich gerade gehört noch.
Dann reagieren Sie gern darauf.
Ja, da war ich so ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich nicht das Gefühl habe, dass in der FDP die Stimmung gegen die Impfpflicht überwiegt. Also ich hatte doch das Gefühl, dass das vielleicht doch eine kleine Gruppe ist, die jetzt auch diesen Antrag formuliert hat. Es gibt sicherlich Skepsis, aber ich hatte dann doch das Gefühl, dass in der FDP eine ganze Reihe von Menschen zu einer konstruktiven Regierungsbeteiligung bereit sind. Und Herr Kubicki oder auch Frau Teuteberg, die einerseits naiv und andererseits auch ein bisschen simpel da vorgehen und auch irgendwie die Debatte vorwegnehmen, die doch ab Ende Januar geführt werden soll, da bin ich mir nicht so sicher, ob die tatsächlich so repräsentativ sind. Das wird sich weisen.
Würde ich auch sagen. Wir beobachten weiter. Unsere Baden-Württemberg-Korrespondentin beobachtet natürlich auch weiter. Vielen, vielen Dank an Katharina Thoms und vielen Dank an die Literaturagentin Elisabeth Ruge. Die Themen dieses Tages sind immer Thema in unserer Sendung am Mittag. Die beleuchten wir auch immer mit einem Gast. Und heute ist das die Literaturagentin Elisabeth Ruge. Die Kulturbranche und Corona. Dieses Thema, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, führt eigentlich verlässlich zu so einem großen, hilflosen Aufseufzen bei denen, mit denen man drüber spricht. Bei Ihnen auch, Frau Ruge?
Naja, also ich würde nicht sagen hilflos, ein erschöpftes Aufseufzen, aber ich sehe rings um mich herum sehr viele Menschen der Kulturbranche, sei es Film, Theater, Literatur, die einfach immer wieder, auch die großen Messen, daran arbeiten, Konzepte zu finden, die Dinge stattfinden lassen können. Und geseufzt wird, aber ich sehe eben auch viel, viel konstruktive und auch anhaltende Arbeit.
Ja, und bei allem Konstruktiven und auch nach vorne schauen, häufen sich ja jetzt trotzdem die Meldungen von Absagen immer wieder. Also die Grammy-Vergabe Ende Januar ist ganz abgesagt. Immerhin die Golden Globes jetzt am Sonntag, die sollen virtuell stattfinden. Wo würden Sie sich da eher verorten? Ist ja auch ganz nett, dieses Virtuelle, oder eben lieber dann doch ganz absagen und irgendwann nachholen, wenn es wieder geht?
Naja, also es wird jetzt natürlich schwierig mit dem irgendwann nachholen. Und ich glaube, deswegen haben wir jetzt auch noch keinen anderen Termin für die Grammys genannt bekommen. Ich finde schon, dass man, wir haben es ja auch gemerkt bei der Leipziger Buchmesse, die ist verschoben worden in den Mai im letzten Jahr in der Hoffnung, dass man dann in den Sommer geht, in diese etwas weniger schwierige Phase, hat dann aber auch in dem Sinne nicht stattgefunden. Also es hat nichts genützt. Es ist wahrscheinlich wirklich vernünftig, einfach bei den Terminen zu bleiben und so kreativ, wie es irgend geht, eben die Dinge virtuell zu bespielen.
Ich habe mich gefragt, wie das Ihnen als Literaturagentin eigentlich geht. Also Sie sind ja auf der Suche nach guten Autorinnen, Autoren, nach guten Geschichten. Kann es gerade für dieses Schreiben nicht auch ein Vorteil sein, dass es in der Pandemie akzeptierter geworden ist, sich einfach zurückzuziehen, in Ruhe irgendwo allein zu sein, um eben zum Beispiel diesen kreativen Prozess des Schreibens voranzubringen?
Naja, also das tun die Autorinnen und Autoren sowieso. Also man kann in der Regel zwar im Café auch schreiben, wie wir ja wissen, aber dann ist man trotzdem zurückgezogen. Und ich empfinde es sogar als besonders schwierig für Autorinnen und Autoren, die sehr viel Zeit zurückgezogen, alleine mit sich verbringen und dann sozusagen aber auch nicht diesen Schritt in die Welt machen können. Da habe ich dann doch gemerkt in den letzten Monaten, vor allem aber auch in den letzten Wochen, wo sich diese ganze Sache jetzt nun schon lange hinzieht, dass es doch einen Hang zu einer gewissen Depressivität gibt, zu einer Niedergeschlagenheit. Also positiv wirkt sich das nicht aus.
Und wie beeinflusst die Pandemie Ihre eigene Suche nach neuen Talenten? Also geht das sowieso meistens schriftlich oder hat sich da auch irgendwas geändert?
Nein, also es ist so, dass wir wie andere Agenturen auch ja schon eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren vertreten und in der Regel jetzt gar nicht so sehr auf der Suche sind. Die meisten, die dann zu uns stoßen, sind oftmals Empfehlungen von Menschen, die wir schon vertreten, deren Literatur wir kennen, deren Urteil wir vertrauen. Und so kommen einfach sehr viele Kontakte zustande. Also wir sind zwar in der Pandemie und sind auch fast durchgehend im Homeoffice. Das ist in der Tat bei der Literaturbranche jetzt weniger schwierig als in anderen Branchen. Aber es gibt einen regen Austausch mit unseren Autorinnen und Autoren.
Also Austausch über Literatur oder auch mit vielleicht neuen Autorinnen und Autoren geht auch in der Pandemie. Ich möchte jetzt gern mit meinem Gast Elisabeth Ruge vorausblicken. Frau Ruge, welche nächsten Schritte haben Sie denn so vor, jetzt gleich nach der Sendung?
Also ich schreite jetzt in die Sonne hinaus mit unserem Hund Paloma und habe mir überlegt, angesichts Ihrer letzten Frage, dass Hunde vielleicht doch in gewisser Weise ein bisschen Gewinner der Pandemie sind. Wir verbringen viel mehr Zeit mit ihnen.
Und vielleicht auch noch mehr Zeit draußen als sonst schon bei den ganzen Spaziergängen.
Genau.
Vielen Dank, dass Sie da waren und schön, dass Sie zugehört haben, von wo auch immer.